In Vorlesung Nummer 18 geht es um zwei Themengebiete. Zum einen schließen wir kurz unsere Ausführungen über spezielle Klassen reeller Funktionen ab. Das heißt, wir reden über das Verhalten von monotonen und konvexen Funktionen. Und im zweiten Teil der Vorlesung, da wird der Begriff der Ableitung eingeführt, Ableitung für reelle Funktionen. Gehen wir zunächst nochmal zurück zu der Grenzwertbildung, die wir für Funktionen definiert hatten. Auf Seite 338 wird festgestellt, dass monotone Funktionen stets einseitige Grenzwerte haben. Was bedeutet das? In Satz 10.1 haben wir ein Intervall i genannt und eine Funktion von i nach r. Das Intervall kann von minus unendlich bis plus unendlich reichen. Das ist hier völlig egal. Und die Funktion wird auf dem Intervall als monoton wachsend angenommen. Die Aussage a, wenn man sich einen inneren Punkt y aus dem offenen Intervall ab anschaut, dann kann man in y die einseitigen Limiten von f, also fy plus minus bilden. Die existieren als reelle Zahlen und man hat eine Beschreibung für diese einseitigen Limiten. Zum Beispiel fy minus, wenn man von unten gegen den Punkt y läuft, ist einfach nur das Supremum aller Funktionswerte fx, x kleiner als y. Das wiederum offensichtlich kleiner gleich fy. Fy kleiner gleich Infimum aller Funktionswerte fx, x größer y, Monotonie benutzend, das ist gleich dem Limes x jetzt von oben gegen y fx und per Definition haben wir das ja fy plus genannt. Was passiert in den Randpunkten? Aussage b auf Seite 338 unten. In den Randpunkten existieren die Grenzwerte im eigentlichen Sinn, also als reelle Zahlen, oder aber uneigentlich. Zum Beispiel Limes x von oben gegen a, f von x, ist gleich dem Infimum aller Funktionswerte fx mit x größer a. Das passt natürlich damit zusammen, dass die Funktion monoton wächst. Analog auf Seite 339 oben. Wenn Sie von unten gegen b laufen, die rechte Intervallgrenze, sich das Verhalten von f anschauen, dann ist der Limes x von unten gegen b f von x, einfach das Supremum aller Funktionswerte f von x mit x kleiner b. Teil c erklärt sich von selbst. Man ersetzt f durch minus f. Das heißt, wenn man eine monoton fallende Funktion hat, dann gelten entsprechende Aussagen. Schauen wir uns zur Illustration mal ein bisschen die Beweise an. Teil a. Wir nehmen einen Punkt y aus dem offenen Intervall AB, der ist festgelegt, und definieren die Zahl c als das Supremum aller Funktionswerte fx für x kleiner als y. Da die Funktion monoton wächst, haben wir die Ungleichung dieses Supremum kleiner gleich fy und fy ist natürlich endlich, da unsere Funktion reellwertig ist. Dann schauen wir uns die Definition von Supremum nochmal an, die wir früher getroffen haben. Was gibt die? Die sagt, zu jedem Epsilon größer 0 findet man einen Punkt x0 links von Y, sodass der Funktionswert fx0 größer oder gleich ist c minus Epsilon. Nochmal die Monotonie von f benutzend. F wächst. Dann ergibt sich in der drittletzten Zeile die Ungleichung c minus Epsilon kleiner gleich fx, eben für alle x aus dem offenen Intervall von x0 bis Y. Ja, da Epsilon beliebig gewählt werden kann, bekommt man für diese x offensichtlich die Ungleichung fx kleiner gleich c. Fasst man zusammen, auf der Seite 340 oben steht's, nämlich fx minus c. Abstand dieser beiden Zahlen ist kleiner gleich Epsilon, eben für alle x aus dem Intervall x0 bis y. Per Definition, Epsilon war beliebig, heißt das Limes von unten, x von unten gegen y, fx ist eben gleich c, das Supremum. Alle anderen Aussagen, die lassen sich nach demselben Muster beweisen, da passiert nichts Überraschendes. Wenn man sich das anschaut, das typische Verhalten, angedeutet in dem Bild auf Seite 340 unten, wenn die Funktion beispielsweise monoton wächst, man nähert sich einer Stelle y an, dann kann an der Stelle y nur das passieren, was in dem Bild angedeutet ist. Die Funktion springt und bei monoton wachsenden Funktionen springt sie halt nach oben. Denn wir wissen, wenn man von links und von rechts kommt, existieren die einseitigen Grenzwerte. Man nennt so eine Stelle offensichtlich eine Sprungstelle. Und die Sprunghöhe ist die Differenz der einseitigen Grenzwerte. Ja, wie viele schlechte Stellen, wie viele Sprungstellen kann eine monotone Funktion haben? Auf Seite 341 oben wird das zusammengefasst. Vielleicht etwas überraschend, Satz 10.2. Wir nehmen wieder ein Intervall und eine Funktion von diesem Intervall in die reellen Zahlen, die monoton ist. Die Aussage, die Anzahl der Sprungstellen, der Unstetigkeitsstellen von f ist abzählbar und es kann also nicht passieren, dass die Funktion f über abzählbar viele Unstetigkeitsstellen hat. Die Details werden wahrscheinlich als Übungsaufgabe ausgeführt. Zumindest ein paar Ideen wollen wir skizzieren. Die Funktion f ist auf einem Intervall definiert, einem beliebigen Intervall. Und die erste Beobachtung, jedes Intervall lässt sich schreiben als höchstens abzählbare Vereinigung von kompakten Intervallen in. Das heißt, die Behauptung, dass es nur abzählbar viele Unstetigkeitsstellen gibt, ergibt sich, wenn man zeigen kann, dass auf jedem dieser Intervalle in die Funktion f höchstens abzählbar viele Sprungstellen hat. Das war die Überlegung, die wir mal eingangs gemacht hatten in den ersten Vorlesungsstunden. Die Aussage, abzählbare Vereinigung, abzählbare Mengen bleiben abzählbar. Mit anderen Worten, man kann die Situation darauf reduzieren, das steht auf Seite 342 oben, dass wir also eine monotone Funktion haben auf einem kompakten Intervall AB. Die zweite Beobachtung. Wie kann man Sprungstellen beschreiben? Wir schauen uns das an. X-Element AB, X ist Sprungstelle. Per Definition bedeutet das, in diesem Fall, die Funktion soll ja wachsen. Das sind genau die x aus dem offenen Intervall AB, sodass fx plus Größe fx minus ist. Dieses Springen kann man messen, das geschieht in der zweiten Gleichung, in der Mitte von Seite 342, nämlich die Menge aller Sprungstellen lässt sich schreiben als Vereinigung m gleich 1 bis unendlich. Man nehme die x aus dem offenen Intervall AB, nämlich die, wo fx plus minus fx minus, also die Sprunghöhe, größer gleich 1 durch m ist. Wenn man das sich überlegt hat, dann prüfe man nach. Die Anzahl der Elemente in jeder Menge, jeder einzelnen Menge, die in der Vereinigung auftaucht, ist nach oben abgeschätzt durch m, den Index, mal fb minus fa. Und das ist offensichtlich eine endliche Zahl. Mit anderen Worten, man vereinigt abzählbar viele Mengen mit endlich vielen Elementen, bleibt also in der Kategorie abzählbar. Die nächste Klasse, definiert auf Seite 343 oben, hat sehr viel mit monotonen Funktionen zu tun. Ich will mich da kurz fassen, Definition 10.2, die sogenannten BV-Funktionen. BV bedeutet beschränkte Variation. Und wir wollen das kurz erklären, was das bedeutet. Zur Vereinfachung nehmen wir ein kompaktes Intervall. Das soll enthalten sein im Definitionsbereich D der Funktion f, die reelle Werte hat. Man kann das verallgemeinern, aber für unsere Zwecke hier reicht es erstmal, den Fall anzuschauen. Dann sagt man, f heißt von beschränkter Variation auf dem kompakten Intervall AB, falls die Größe V AB von f endlich ausfällt, die sogenannte Variation, und diese Variation V in den Grenzen AB von f ist definiert in der Mitte von Seite 343. Man schaut sich irgendeine Zerlegung an, x0 bis xn des Intervalls AB, wobei die Punkte x0 bis xn in der angegebenen Weise zu wählen sind. Das heißt, x0 ist stets a, xn stets b und zwischendrin steigt die Folge auf. Aber ansonsten, wie viele Punkte man nimmt, wo die Punkte liegen, das ist völlig egal. Das heißt, das Supremum wird gebildet über alle Zerlegungen. Und worüber, von welchen Zahlen bildet man das Supremum? Man schaut sich an fxi minus fxi minus 1, also die Differenz zweier aufeinanderfolgender Funktionswerte, bildet den Betrag und summiert von i gleich 1 bis n. Diese Größe nennt man Variation der Funktion f auf dem Intervall AB. Bemerkungen. Die Bemerkung 1, alle BV-Funktionen auf einem kompakten Intervall bilden einen reellen Vektorraum. Das heißt, Sie können BV-Funktionen addieren, mit Skalaren multiplizieren und sie bleiben in der Kategorie der BV-Funktionen. Die zweite wichtige Bemerkung, monotone Funktionen sind Funktionen von beschränkter Variation. Also wenn f das kompakte Intervall AB in die reellen Zahlen monoton abbildet, dann ist f eine Funktion von beschränkter Variation. Warum? Ja, berechnen Sie einfach mal die Variation über das Intervall AB von f. Da Sie Monotonie haben, können Sie die Beträge in der Definition der Variation weglassen, wobei Sie im Falle einer fallenden Funktion Minuszeichen schreiben müssen, aber Beträge treten nicht mehr auf. Und wenn Sie die Beträge weglassen können, dann treten in der Summe Kürzungseffekte auf. Das heißt, wenn Sie die Glieder der Summe oben nacheinander aufschreiben, dann hebt sich alles auf, bis auf das erste und auf das letzte. Damit hat man die Differenz f von b minus f von a. Mit anderen Worten, monotone Funktionen sind BV und damit ist sozusagen auch schon mal die negative Aussage festgelegt, dass BV-Funktionen im Allgemeinen nicht stetig sind, da ja eben monotone Funktionen Sprungstellen haben können. Bemerkung 3 auf Seite 344. Wir kennen noch eine Klasse von speziellen Funktionen, die Lipschitz-Funktionen. Lipschitz-Funktionen sind BV. Die Begründung auf der Seite 344 Mitte, immer die gleiche, wenn man BV nachrechnen soll. Man nehme die Definition. In der Definition tauchen solche Summen auf, i gleich 1 bis n, f von xi minus f von xi minus 1 Betrag. Bei einer Lipschitz-Funktion haben wir diese Summen sofort im Griff. Die Beträge der Summanden sind abgeschätzt durch L mal Summe i gleich 1 bis n xi minus xi minus 1. Das ist offensichtlich L mal Intervalllänge. Damit ist die Nummer 3 bewiesen. Die Nummer 4 sagt, Stetigkeit reicht auch nicht aus, um BV zu haben. Man muss etwas mehr wissen. Unter dem durchgestrichenen Implikationsfall steht im Allgemeinen, denn es gibt natürlich stetige Funktionen, die BV sind, das haben wir ja gerade in 3 gesehen, die Lipschitz-Funktion. Ein Beispiel einer stetigen Funktion, die nicht BV ist, finden Sie unter der Nummer 4 angedeutet. Und da bitte ich Sie einfach mal auszurechnen, dass die Variation, wie auf Seite 345 oben aufgeschrieben, dieser Funktion auf dem Intervall von 0 bis 1 durch Pi, dass die Variation der Funktion f da unendlich ist. Also eben nicht von endlicher Variation. Wir hängen monotone Funktionen mit BV-Funktionen zusammen. Es ist so, dass die Funktionen von beschränkter Variation die monotonen Funktionen in einem gewissen Sinne verallgemeinern und umfassen. Da steht in dem Satz 10.3, sei f auf AB definiert, dem kompakten Intervall, eine reelle Funktion, ohne weitere Voraussetzungen, und dann hat man folgende Äquivalenz. F ist eine Funktion von beschränkter Variation auf dem Intervall AB, genau dann, wenn sich f schreiben lässt als Differenz g minus h mit monoton wachsenden Funktionen g und h, die von dem kompakten Intervall in die reellen Zahlen gehen. Ja, die Richtung von rechts nach links ist offensichtlich. Vergleiche die Bemerkungen 1 und 2 von vorhin. Monotone Funktionen sind ja BV und man kann mit BV-Funktionen die üblichen Operationen ausführen. Die andere Richtung, wie man zu einer BV-Funktion f, g und h bastelt, das ist angedeutet und wer Lust hat, kann sich das mal selbst überlegen bzw. nachrechnen. Die Funktion g von x, die man sucht, wird schon definiert in der drittletzten Zeile von Seite 345. G von x wird einfach definiert als die Variation von f in den Grenzen a bis x, x auf dem Intervall ab. Und ja, dann zeigt man, dass die Funktion g monoton wächst. Wenn man g definiert hat und an die Behauptung denkt, dann bleibt nur eine Möglichkeit, die Funktion h zu definieren. Da steht in der zweiten Zeile von Seite 346 in dem Kasten, man setzt dann a von x als g von x minus f von x. Und dann muss man rechnen, nämlich man muss nachrechnen, dass die Funktion h eine monoton wachsende Funktion ist. Und das ist auf den Seiten 346, 47 ausgeführt. Das ist nicht kompliziert, aber ich möchte das Ihnen zur Übung selbst mal überlassen. Was ergibt sich als Korollar? Wir haben gesehen, monotone Funktionen haben nur abzählbar viele Unstetigkeitsstellen und das sind Sprungstellen. Und da BV-Funktionen Differenzen sind von monotonen Funktionen, verhält sich das gleich auch im Kontext von BV-Funktionen. Mit anderen Worten, wenn f von a nach b eine BV-Funktion ist, f von a nach b nach r eine BV-Funktion, dann hat diese Funktion auch nur abzählbar viele Unstetigkeitsstellen. Und in den Unstetigkeitsstellen kann es nicht sein, dass die Funktion oszilliert. Sie muss an diesen Stellen springen. Kommen wir zur nächsten und letzten Klasse von speziellen Funktionen. Das sind die sogenannten konvexen Funktionen. Auf Seite 348 oben steht in der zweiten Zeile eine anschauliche Beschreibung. Konvexe Funktionen machen nur Sinn, wenn man zunächst bei uns Funktionen von r nach r betrachtet. Und wenn man den Graphen zeichnet, dann ist die Beschreibung einer konvexen Funktion die, die Funktion liegt unterhalb der Sekanten. Was meint das? Was in dem Bild gezeichnet ist, der Funktionsgraph von f. Wir haben zwei Punkte x und y rausgegriffen und die Bildpunkte fx, fy markiert. Dann verbinden wir die Punkte x, f von x, y, f von y auf dem Graphen durch die Sekante. Der nächste Schritt, wir wählen einen Punkt beliebig zwischen x und y auf der x-Achse und einen Punkt zwischen x und y, der lässt sich beschreiben in der Form tx plus 1 minus ty, wobei das t zwischen 0 und 1 rangiert. Für t gleich 0 sind Sie gerade in y, für t gleich 1 haben Sie den Punkt x. So, und die Forderung, die man stellt, der Funktionswert von f in diesem Zwischenpunkt ist kleiner oder gleich dem Wert, den die Sekante hat an dieser Zwischenstelle. Präzisiert bedeutet das Definition 10.3. Wir nehmen ein Intervall i und eine Funktion, die dieses Intervall in die reellen Zahlen abbildet. Ohne jede Forderung bis jetzt. Dann nennen wir die Funktion f, eine konvexe Funktion, wenn genau das passiert, was wir gerade in Worten formuliert haben, nämlich wenn für alle x und y aus dem Intervall i, für alle Zahlen t zwischen 0 und 1, die Ungleichung gilt, Funktionswert an der Zwischenstelle ist kleiner oder gleich t mal fx plus 1 minus t fy. Das ist nämlich gerade der Wert, der sozusagen von der Sekante generiert wird, von der Geraden, die die Sekante beschreibt. Teil b, man nennt die Funktion streng konvex, wenn wirklich strenge Ungleichung gilt in Teil a. Und zwar, es tritt nur dann Gleichheit ein, wenn t 0 ist oder 1, dann muss ja Gleichheit eintreten. Oder wenn x gleich y ist, dann muss ja auch offensichtlich Gleichheit eintreten. In allen anderen Fällen soll strenge Ungleichung eintreten. Das heißt, dann ist die Situation die, wie in dem Bild gezeichnet. Die Sekante liegt wirklich strikt oberhalb des Funktionsgraphen. Auf Seite 349 finden Sie die zweite Notation, konkave Funktion. Konkav oder streng konkav heißt eine Funktion dann, wenn minus f konvex oder streng konvex ist. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Die Nummer 1, die Feststellung x geht über in e hoch x. Diese Funktion ist streng konvex auf der ganzen Achse. Ebenso die Funktion x geht über in x hoch 2n, n ne, natürliche Zahl. Warum muss man gerade Exponenten nehmen? Malen Sie sich ein Bild, überlegen Sie sich das. Die Logarithmusfunktion, natürlicher Logarithmus, die ist streng konkav auf dem Intervall von 0 bis unendlich. Das könnte man jetzt versuchen mit ja, langwierigen Rechnungen, mit Ungleichungen direkt zu beweisen. Das ersparen wir uns. Die Beweise lassen sich viel schneller mit Mitteln der Differentialrechnung ausführen. Da schaut man einmal hin und hat die Behauptungen verifiziert. Gut, auf Seite 349 unten sehen Sie ein Bild. Was ist da zu erkennen? Sie haben einen Funktionsgraph, den Graph der Funktion f. Die Funktion soll konvex sein, so ist das Bild zu interpretieren. Und Sie haben drei Punkte in der Ordnung wie eingezeichnet. X, dazwischen ein Y und rechts ein Z. Dann gucken Sie sich die Punkte auf dem Graphen an, die zu diesen drei Punkten korrespondieren und die zwei Sekanten, blau und grün gezeichnet, sowie die dritte Sekante, die XFX mit Z, F und Z verbindet. Und was sieht man, wenn man sich das ein bisschen länger anguckt? Man denkt zu erkennen oder meint zu erkennen, ganz unten auf der Seite 349 formuliert. Die blaue Sekante hat eine kleinere Steigung als die rote und die rote wiederum eine kleine Steigung als die grüne. Mit anderen Worten, was man da sieht, man muss es präzise formulieren. Auf der Seite 350 oben steht sozusagen die Erkenntnis. Die Funktion f ist konvex, genau dann, wenn die Sekantensteigung in einer gewissen Weise monoton wächst. Die genaue Formulierung ist so, in Satz 10.4. Wir nehmen eine Funktion f von dem Intervall i nach r. Und dann lässt sich die Konvexität, in Klammern strenge Konvexität, äquivalent so beschreiben. Es gilt, wie angedeutet, die Ungleichung zwischen den drei Differenzenquotienten. wobei im Falle strenger Konvexität strenge Ungleichungen zu einzutragen sind, und zwar für alle Punkte x, y und z, die so angeordnet sind wie in dem Bild, also x kleiner y kleiner z. Und bei der Bildung der Differenzenquotienten ist es ja sowieso verboten, dass man x gleich y oder z gleich y wählt. Das heißt, strenge Konvexität, wobei das Wort streng geklammert ist, lässt sich beschreiben durch ja, dieses Wachstumsverhalten oder Monotonieverhalten, wenn man so will, der Differenzenquotienten. Und das läuft darauf hinaus, Vorgriff auf unsere nächste Arbeitsaufgabe, Einführung der Ableitung, Sätze von dem Kaliber, was ist, wie kann man irgendwas beschreiben mit Vorzeichen von Ableitungen oder Monotonieverhalten von Ableitungen. Denn Differenzenquotienten in der Grenze ergeben als kleiner Vorgriff auf das nächste die Ableitung. Ja, Beweis, teilweise wohl als Übungsaufgabe. Ein Hinweis zur Richtung von rechts nach links ist gegeben. Wer Lust und Laune hat, kann sich das selbst mal überlegen. Als Abschluss unserer Betrachtung über spezielle Funktionen noch die Beobachtung, im Gegensatz zu monotonen Funktionen sind konvexe, in Klammern konkave Funktionen, immer stetig. Das ist der Satz 10.5 auf der Seite 351. Da wird gesagt, f wie immer auf dem Intervall i definiert, reelle Werte. Die Funktion ist sei konvex oder auch konkav, das ist jetzt egal für die Folgerung, dann ist f stetig auf dem Intervall i. Das möchte ich noch kurz andeuten. Wir schauen uns die Stetigkeit an irgendeiner Stelle x an, die kein Randpunkt ist. Nach dem vorigen Satz, den wir nicht bewiesen haben, aber auf den wir zurückgreifen, da steht auf Seite 351 Mitte eine Funktion phi, die auf dem Intervall ohne den Punkt x definiert ist. Und was macht die? Die bildet den Differenzenquotient an der Stelle x. Das heißt, man schaut sich an, fy minus fx geteilt durch y minus x. Und nach dem vorigen Satz wächst diese Funktion monoton als Funktion von y bei festem x. Dann wissen wir, die einseitigen Grenzwerte phi x plus minus existieren in R. Speziell gilt, wir wollen ja Stetigkeit von f beweisen. Und dann fangen wir mal damit an, den Limes von unten, y von unten gegen x, f von y minus f von x uns anzuschauen. Diesen Limes von unten, y gegen x, können wir schreiben als phi y mal y minus x nach Definition der Funktion phi. Dann benutzen wir die üblichen Rechenregeln für einseitige Limiten. Wir wissen, wir haben für phi und für y minus x klarerweise einseitigen Limes. Das heißt, der einseitige Limes des Produkts ist einseitiger Limes der ersten Funktion, nämlich phi x minus, mal einseitiger Limes der zweiten Funktion, und der ist ersichtlich 0. Wenn man also von unten gegen das x läuft, dann ist der einseitige Limes von fy minus fx gleich 0. Und es sollte keine Überraschung sein, wenn man die ganze Sache von oben betrachtet, wiederum die Monotonie der Differenzenquotienten benutzt, dann kriegt man insgesamt die Stetigkeit von f im Punkt x. Damit ist Satz 10.5 bewiesen. Und jetzt kommen wir endlich zum nächsten Paragraphen, Paragraph 11, den wir schon mal so angedeutet haben, dass wir davon wesentlich profitieren werden. Nämlich es geht jetzt um den Begriff der Differenzierbarkeit zunächst für reelle Funktionen. Das heißt, wir haben Funktionen mit reellem Definitionsbereich. Ob die reell oder komplexwertig sind, das spielt keine Rolle. Aber die Ableitung wird zunächst nur definiert für Funktionen, die von einer reellen Variablen abhängen. Schauen wir uns die Definition an, die Definition 11.1 auf der Seite 352. Wir haben ein Intervall i in den reellen Zahlen und zunächst mal einen inneren Punkt. Das heißt, x0 liegt im Innern dieses Intervalls. Dann nennen wir die Funktion f von i nach c. Komplexe Werte sind zugelassen, das ist kein Problem. Differenzierbar an der Stelle x0, falls f'x0 definiert als df nach dx von x0 oder f oben 1 geklammert x0 oder df dx schrägstrich x0. Alles definiert, steht genau in der Mitte von Seite 352, als der Limes x gegen x0, f von x minus fx0 geteilt durch x minus x0 in den komplexen Zahlen existiert. Und diese Größe, das haben wir vorhin bei den konvexen Funktionen ja schon uns angeschaut, nennt man den Differenzenquotient von f bei x0. Was in der Zeile oben drüber steht, das sind nur verschiedene Notationen, die Sie in dem einen oder anderen Lehrbuch finden. Wir werden in der Regel schreiben f'x0, also das, was in der Mitte der Seite 352 als erstes Symbol für die Ableitung erklärt wird. Also Ableitung an einer Stelle ist gleich dem Limes des Differenzenquotienten, sofern dieser Limes natürlich existiert. Man könnte hier einwenden, was ist das Problem, wenn man statt eines Intervalls eine Kreisscheibe nimmt, statt x0 einen Punkt aus der Kreisscheibe und den Differenzenquotienten komplex interpretiert. Formal ist es kein Problem, dann würde man die komplexe Ableitung definieren. Nur die Ableitung für komplexe Funktionen von komplexen Variablen ist sehr viel stärker als die reelle Ableitung. Das heißt, man hat sehr viel restriktivere Folgerungen als im reellen Fall. Und von daher, das werden wir später kommentieren, hier nochmal ausdrücklich die Betonung. Hier geht es um Funktionen einer reellen Veränderlichen. Wenn man die Ableitung diskutieren will für Funktionen einer komplexen Veränderlichen, dann führt das letztendlich in eine ganz eigene Disziplin, in die Funktionentheorie. Bleiben wir bei unseren einfachen Dingen im Moment. Bemerkungen. Der Differenzenquotient, wie auf Seite 352 unten angedeutet, kann umgeschrieben werden. Statt x gegen x0 streben zu lassen, kann man auch x0 plus h betrachten, statt x und h gegen 0. Dann sieht das eben so aus, dass wenn der Grenzwert existiert, die Ableitung f'x0 geschrieben werden kann als Limes h gegen 0, h reelle Zahl, fx0 plus h minus fx0 geteilt durch h. Gut, damit haben wir die Ableitung definiert, die Ableitung an einer Stelle. Und jetzt gucken wir uns mal Beispiele an, wie man Ableitungen berechnet für spezielle Funktionen. Und wie immer die Bemerkung, wenn man Rechenregeln hat für die Ableitung, dann kann man viel mehr Beispiele betrachten. Deswegen ist unsere Beispielklasse hier erstmal überschaubar. Erstes Beispiel, die Funktion f von x gleich x hoch n. N eine natürliche Zahl. Da wird behauptet, wenn man die Ableitung ausrechnet an irgendeiner reellen Stelle a, dann ist das n, also die Potenz, die betrachtet wird, mal a hoch n minus 1. Mit anderen Worten, der Exponent kommt runter und wird um 1 vermindert bei der Ableitung. Wie rechnet man das nach? Ja, da muss man einfach die Sache mit binomischer Formel oder wie auch immer zum Ende bringen. Das sehen Sie in dem oberen Drittel der Seite 353. Es bleibt einem nichts übrig, als x hoch n minus a hoch n hinzuschreiben und durch x minus a zu teilen. Und wenn Sie das tun, also x hoch n minus a hoch n auflösen, dann geht das in der Form x minus a mal ein Rest. Und der Rest ist gerade von der Form x hoch n minus 1 plus a mal x hoch n minus 2 und so weiter. Letzter Summante ist das x verschwunden und das a hat den Exponenten n minus 1. Ja, und was passiert mit den n-Summanden, die da stehen, bei x gegen a? Sie kriegen Limes jeweils a hoch n minus 1. Sie haben n-Summanden, das heißt, das Ergebnis f' von a ist n mal a hoch n minus 1. Beispiel 2 im unteren Drittel der Seite 353. Die Ableitung des natürlichen Logarithmus ist 1 durch x, jedenfalls für positive x. Um das zu sehen, das hatte ich in dem Zusammenhang auch schon mal angedeutet, vorletzte Zeile von Seite 353, da geht man zurück in den Satz 8,5, die Ungleichungen mit der Nummer 2, und schreibt die mal auf für positive h in der Form 1 minus 1 durch h, kleiner gleich Logarithmus von h, kleiner gleich h minus 1. Das ist unmittelbare Konsequenz von unseren Ungleichungen. Und wir benutzen das jetzt so. Wir wollen den Logarithmus an der Stelle x0 differenzieren. x0 wird fixiert. Und dann gucken wir uns ein x größer als 0 an natürlich. Und nehmen h, die Zahl, die in der Ungleichung auftaucht, als x durch x0. Das steht auf der Seite 354 oben. Zweite Zeile, da haben wir jetzt den Differenzenquotient, 1 durch x minus x0 mal Logarithmus x minus Logarithmus x0, wird umgeformt als 1 durch x minus x0 mal Logarithmus h, war ja die Definition, und kleiner gleich unter der Voraussetzung x größer x0, Zitat der Ungleichung, haben wir dann das Ergebnis, was in der dritten Zeile von oben auf der Seite 354 steht, dass unser Differenzenquotient kontrolliert wird nach oben durch 1 dividiert durch x0, jedenfalls wenn x größer x0 ist. Im anderen Fall geht die Ungleichung ein bisschen komplizierter. Da schätzt man den Differenzenquotient nach unten ab durch 1 durch x. Und 1 durch x geht natürlich gegen 1 durch x0, wenn man x von oben gegen x0 laufen lässt. Gut. Ja, ich habe noch bemerkt, wenn x kleiner ist als x0, rechnet man analog. Also das überlasse ich jetzt auch Ihrem Geschick, die Ungleichung, die wir für den Logarithmus hatten, da nochmal einzubauen. Die Nummer 3, Ableitung der Exponentialfunktion, d nach dx, e hoch cx. Das heißt, man leite an irgendeiner Stelle die Funktion e hoch cx ab. X reell, das ist unsere Grundvoraussetzung. Wir reden nur über Funktionen einer veränderlichen. Und c, eine beliebige komplexe Zahl. Zur Erinnerung, vorletzte Zeile von Seite 354. Der Limes y gegen 0, 1 durch y, e hoch y minus 1, der ist 1. Jetzt betrachten wir die Funktion in der letzten Zeile, f von x, die müssen wir ja ableiten, e hoch cx. Und für diese Funktion gilt bei festem x, wir differenzieren an der Stelle x, machen das eben durch Betrachten des Differenzenquotienten. Der ist auf der Seite 355 oben aufgeschrieben. Man formt ein bisschen um und sieht in der dritten Zeile von Seite 355 der Differenzenquotient 1 durch h fx plus h minus fx ist gleich Konstante c mal e hoch cx mal 1 durch c mal h und Klammer auf e hoch c mal h minus 1. Und bei h gegen 0 geht das gegen c mal e hoch cx. Da wird eine Ungleichung bzw. ein Verhalten benutzt, das Grenzwertsverhalten, das wir auf der Seite 354 unten mit Stern bezeichnet haben. Das haben wir nur nachgerechnet, wenn man streng ist, für den Fall, dass y reell ist, also dass y auf der Achse, reellen Achse, gegen 0 strebt. Die Gültigkeit von dieser Beziehung Stern, die wir in der Rechnung natürlich benutzen im letzten Schritt. Bei komplexem Grenzübergang, die kann man auch nachvollziehen, Literaturhinweis für Interessierte, Satz 8,7, Teil C. Da wird die Reihenentwicklung für e hoch z mit komplexen Zahlen z benutzt und dann bekommt man die Gültigkeit der Ungleichung Stern, der Limesbeziehung Stern von Seite 354 unten, auch im komplexen Fall. Gut, wenn wir das zur Kenntnis nehmen, haben wir Spezialfälle. Wir nehmen als komplexe Zahl c die 1 und Konsequenz, die Ableitung der Exponentialfunktion ist an jeder Stelle x, wiederum e hoch x. Teil b, wenn wir c als imaginäre Einheit nehmen, was haben wir dann? Dann leiten wir die Funktion cis ab mit der Wahl c gleich i. Und das Ergebnis, Zitat von unserer Formel, die wir gerade bewiesen haben für allgemeine c, letzte Zeile von Seite 355, die Ableitung der Funktion cis an jeder beliebigen Stelle ist imaginäre Einheit mal die Funktion cis selbst. Folgerung c auf Seite 356, die Folgerung c ist klar, weil ja cis ist Cosinus plus i Sinus. Das heißt, wir haben die Ableitung von Sinus ist Cosinus, die Ableitung von Cosinus minus Sinus. Wie gesagt, das kriegen wir aus B. Und was steht in der geschweiften Klammer auf Seite 356? Wenn man eine Funktion hat, f von dem Intervall i in die komplexen Zahlen, und wenn diese Funktion differenzierbar ist an einer Stelle, dann folgt mit elementarsten Argumenten, dass Realteil und Imaginärteil auch ableitbar sind an dieser Stelle und dass man die entsprechenden Formeln hat für die Ableitung von Real- und Imaginärteil. Warum ist das so? Wenn Sie sich die Differenzenquotienten von Real- und Imaginärteil anschauen, die können Sie immer nach unten abschätzen, nach oben abschätzen, sorry, durch die Differenzenquotienten der Funktion selbst. Nummer 4, mal etwas nicht differenzierbares auf der Seite 356 unten, die Funktion f von r nach r, die Betragsfunktion. Warum ist sie nicht differenzierbar in 0? Gucken Sie sich an, f von x minus f0 dividiert durch x minus 0 ist einfach der Betrag von x dividiert durch x. Und diese Funktion hat keinen Limes bei x gegen 0. Wenn Sie von links kommen, kriegen Sie was anderes über Annäherung von rechts. Minus 1 plus 1, also keine Möglichkeit zu differenzieren. Aber Beobachtung ganz unten auf der Seite 356. Die Betragsfunktion ist natürlich stetig. Es gibt also Funktionen, die stetig sind, aber nicht differenzierbar. Umgekehrt sieht es so aus. Seite 357, die erste Feststellung, Satz 11.1. Wenn die Funktion differenzierbar ist an der Stelle x0, dann ist sie dort auch stetig. Beweis, wir definieren die Zahl eta als f'x0 und wir benutzen die Definition der Ableitung via Limes des Differenzenquotienten und benutzen diese Limes-Definition, die Epsilon-Delta-Fassung, mit Epsilon gleich 1. Und wenn man das macht, dann findet man dazu ein Delta, sodass der Differenzenquotient, wir sind in der Mitte von Seite 357, minus Ableitung betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Eben für alle x mit der Eigenschaft, der Abstand von x zu x0 ist kleiner als Delta und positiv. Also da passiert nichts, außer dass man die Grenzwertdefinition der Ableitung nur mit einer ganz speziellen Wahl benutzt, nämlich mit der Wahl Epsilon gleich 1. So, und wenn man die Ungleichung auflöst, unteres Drittel von Seite 357, dann steht da Betrag fx minus fx0 kleiner gleich 1 plus Ätherbetrag, Klammer drum, mal x minus x0. Verheben diese x. Und da sieht man direkt, der Limes fx bei x gegen x0 ist gleich Funktionswert. Was bedeutet das Konzept der Ableitung? Das wird der eine oder andere schon mal gehört haben. Differenzierbarkeit einer Funktion bedeutet sowas wie Approximation des Funktionsgraphen in gewisser Weise durch die Tangente oder gute lineare Approximierbarkeit. Das wollen wir in dem Satz 11.2 kurz festhalten, dieses ja, geometrische Konzept, wenn man so will. Alternative, äquivalente Beschreibung der Differenzierbarkeit. Nämlich die Funktion f von dem Intervall i in die komplexen Zahlen ist genau dann differenzierbar an der Stelle x0, wenn man eine affin lineare Funktion f von r nach c findet. Was bedeutet affin linear? Das f muss von dem Typ sein a mal x minus x0 plus b mit Konstanten a, b aus den komplexen Zahlen, sodass die Differenz, wenn man von f diese affin lineare Funktion abzieht, der Rest r von x, der muss verschwinden an der Stelle x0 und gleichzeitig aber auch von einer gewissen Ordnung verschwinden, lineare Approximation. Es soll gelten, die Bedingung Stern, Limes x gegen x0, Rest an der Stelle x geteilt minus, durch x minus x0 ist 0. Der Beweis, obwohl die Formulierung ein bisschen aufwendig klingt, ist relativ simpel. Angenommen, die Funktion ist differenzierbar an der Stelle x0, dann definiert man die Funktion f, drittletzte Zeile von Seite 358, das große f als f'x0 mal x minus x0 plus Funktionswert. Und dann gilt r von x durch x minus x0 ist gleich Differenzenquotient an der Stelle x0 minus Ableitung an der Stelle x0. Ja, und wenn es differenzierbar ist, dann ist diese Differenz, hat im Limes den Wert 0. Also gilt Stern. Umgekehrt, wir gehen von rechts nach links. Wir haben also die Funktion groß f in der Form ax minus x0 plus b. Wir wissen, r an der Stelle x0 ist 0. Das bedeutet, die Zahl b muss mit dem Funktionswert an der Stelle x0 übereinstimmen. Also mit dem Funktionswert fx0. Wenn man das berücksichtigt, dann gilt folgende Gleichungskette. Dritte Zeile oder vierte Zeile von Seite 359. Links steht 0. Das ist gleich nach der Forderung Stern, die wir jetzt haben, Limes x gegen x0, rx durch x minus x0. Ja, jetzt setzen wir ein die Definition von r mit der Erkenntnis, dass b gleich fx0 ist und bekommen insgesamt 0 ist gleich Limes x gegen x0, fx minus fx0, x minus x0, Differenzenquotient minus a, Klammer drum. Ja, was haben wir? Nach Definition 11.1 bedeutet dies genau die Differenzierbarkeit von f an der Stelle x0 mit Ableitung f'x0 gleich a. Gut, bei unseren bisherigen Überlegungen war das x0 ein innerer Punkt des Intervalls. Ohne sich zu überanstrengen, kann man das Konzept der Ableitung auf Randpunkte ausdehnen, sogenannte einseitige Ableitungen. Das ist ganz kurz in der Definition 11.2 aufgeschrieben, auf Seite 359 unten. Da steht, das kompakte Intervall sei enthalten im Definitionsbereich f, das kompakte Intervall hb. Wenn man eine Stelle x nimmt, die sozusagen auch den linken Randpunkt umfasst, das x größer gleich a, kleiner b, dann ist die einseitige Ableitung f' plus an der Stelle x, wenn sie denn existiert, als Limes von oben zu lesen. Entsprechend, wenn das x b sein darf, aber größer ist als a, dann ist die Ableitung f' minus die einseitige Ableitung in x als Limes h von unten gegen 0 des Differenzenquotienten von f an der Stelle x zu interpretieren. Das heißt, wenn x zum Beispiel im ersten Fall gleich a ist, dann kann man das h sowieso nur von oben gegen x laufen lassen. Besteht also nur die Möglichkeit, eine einseitige Ableitung zu diskutieren. Und natürlich hat man den Begriff der einseitigen Ableitung auch für innere Punkte, indem man die einseitigen Limiten auch für innere Punkte definiert, wenn sie denn existieren. Und für innere Punkte ist völlig klar, da steht auf der Seite 360 als Schlussbeobachtung, wenn man einen inneren Punkt hat, x 0, aus dem offenen Intervall AB, dann ist die Funktion f genau dann differenzierbar in x 0 im Sinne der Definition 11.1, wenn die einseitigen Ableitungen f' plus minus beide existieren und natürlich auch den gleichen Wert produzieren.